SRF 1.
Regionaljournal Aargau-Solothurn. Gefährliche Begegnung in der Luft. Zu Auenstein ist ein Segelflugzeug abgestürzt. Streik beim Tankstellenshop vom Spart Dättwil. Es gibt viele rechtlich heikle Fragen. Gippige und Velofahrer, das ist eine Liebesbeziehung, das sieht man heute wieder einmal. Und ein runder Geburtstag, Zentralbibliothek Solothurn schaut auf eine Geschichte von 250 Jahren zurück. Zum Wetter, ab in die Body heisst es, die Sonne bleibt und es ist um die 25 Grad warm. Am Mikrofon der Stefan Ulrich. Jetzt gerade zu den Nachrichten vom Tag mit dem Beram Anlageband.
Heute Mittag ist im Aargauer Jura unterhalb von Gisli-Flue bei Auenstein ein Segelflugzeug abgestürzt. Kurz vor dem Absturz sind sich zwei Flugzeuge auch sehr nachgekommen, sagt der Roland Pfister von der Kantonspolizei Aargau. Der Pilot vom Segelflugzeug hat sich noch vor dem Absturz mit dem Fallschirm retten und hat grosses Glück gehabt.
Der Pilot hat sich mit dem Fallschirm gerettet, hat nur leichte Verletzungen erlitten, quasi Schürfungen und Prellungen. Der Kantonspolizist konnte mit dem Kontakt aufnehmen, Wald, hat ihn finden und wir konnten ihn der Ambulanz übergeben. Und zur Kontrolle ist er gleich mal ins Spital gekommen, aber er hat auch grosses Glück am heutigen Tag.
Kantonspolizei Aargau hat daraufhin in einer grossen Suchaktion das schwierige Gelände nach dem Flugzeug abgesucht und zwei Helikopter sind zum Einsatz gekommen. Mittlerweile hat die Polizei das Wrack gefunden. Ein Pilot vom zweiten Flugzeug geht es auch gut. Er konnte in der Ostschweiz landen. Was genau passiert ist in der Luft über dem Jura, das weiss die Polizei noch nicht. Die Klinik Barmelweid, oberhalb von Aarau, auf der Jurakette, baut aus. Seit Jahren sind die 130 Betten fast immer besetzt. Für Patientinnen und Patienten heisst das, dass sie zum Teil müssen warten, bis ein Bett frei ist. Das soll sich jetzt ändern, sagt der Direktor der Klinik Barmelweid, der Beat Stierlin.
Geplant ist einfach auf dem Areal nochmal ein Bettenhaus in der Grösse von 80 bis 100 Betten, wo wir vor allem auch psychosomatische Patienten unterbringen wollen und da damit eigentlich so die grösste und die beste Psychosomatik in der Schweiz werden.
Das Bettenhaus ist aber nicht alles, was man neu bauen will. Man will etwas machen bei den Personalhäusern, die veraltet sind, und auch bei der Küche und dem Restaurant. Zudem will die Klinik ein neues Parkhaus bauen. Wie viel das Ganze kostet, das kann man im Moment noch nicht genau sagen. Die Klinik rechnet mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag. In 4 Jahren soll das neue Bettenhaus fertig sein. In Dättwil bei Baden geht der Streik beim Tankstellenshop vor Firma Spar weiter. Die Gewerkschaft Unia blockiert immer noch zusammen mit Angestellten der Laden und Tankstelle. Die Streikenden verlangen, dass die Firmenleitung sofort mit ihnen verhandelt. Spar lehnt das aber ab. Die Firma sagt, nur die Hälfte der Angestellten zu Dättwil tüge streiken. Die andere Hälfte wolle arbeiten und könne unterdessen in anderen Filialen arbeiten. Es geht auf ein schönes Wochenende zu, aber einen Ausflug auf der Aare, das gibt's nicht. Bielersee Schifffahrt kann nämlich das Kursschiff nicht wie geplant ab heute wieder fahren zwischen Solothurn und Biel. Der Grund, in der Aare hat es immer noch zu viel Wasser. Seit knapp einer Woche fahren das Schiff schon nicht mehr, das sei schade, aber keine Katastrophe, sagt der Geschäftsführer von Bielersee Schifffahrt, der Thomas Erne.
Dadurch, dass wir auf dem Bielersee und auf der Drüsee-Rundfahrt fahren können, haben eigentlich die Leute auf der Aare wollen fahren, die meisten können umbuchen oder motivieren, dass sie auf die See kommen. Finanziell kann ich noch nicht sagen, wie es aussieht, aber mit der Alternative auf dem See haben wir wirklich die Leute können umbuchen. Und ich gehe davon aus, dass der Schaden wegen dem Hochwasser nicht so gross ist, wie der Schaden, den wir hatten, wegen dem schlechten Wetter jetzt im Frühling.
Der Thomas Erne rechnet fest damit, dass bis am Dienstag genug Wasser aus dem Bielersee abgelaufen ist, für das Kursschiff wieder bei normalem Wasserstand bis auf Solothurn fahren kann. Der FC Aarau hat seit dem letzten Sonntag den Meisterpokal vor der Challenge League und heute hat er noch einen anderen Pokal bekommen, nämlich den für die fairste Mannschaft vor der ganzen Challenge League. Der FC Aarau hat nämlich im Verlauf der Saison am wenigsten Strafpunkte bekommen. Swiss Football League belohnt der FC Aarau jetzt mit 50'000 Franken. Auf Rang 2 in der Fairness-Rangliste ist der FC Winterthur. Der FC Vaduz ist Dritter.
So geht es weiter bei uns hier im Regionaljournal Aargau-Solothurn. Vor 250 Jahren ist die Solothurn-Stadtbibliothek gegründet worden. Was ist daraus geworden? Und dürfen wir in der Schweiz streiken und warum? Das haben wir einen Professor für Arbeitsrecht gefragt. Jetzt aber auf Gippigen. Das Dorf im unteren Aretal ist wieder einmal im Velofieber. Heute haben nämlich die Gippiger Radsporttage angefangen, das zum 50. Mal. Seit 13:30 läuft der Grand Prix vom Kanton Aargau. Es ist das wichtigste Eintages-Profirennen der Schweiz. Es geht über 181 Kilometer. Am Start sind viele internationale Mannschaften. Das Gippigen ist für uns die SRF-Sportredaktorin Barbara Golpi. Barbara Golpi, wie sieht es denn momentan aus in diesem Rennen?
Ja, es sieht so aus, dass es da zum grossen Zusammenschluss gekommen ist an der Spitze. Es hat eine Spitzengruppe gehabt, die sich können absetzen konnte, auch mit dem Schweizer Meister Martin Kohler. Die sind aber alle wieder aufgeholt worden. Und der hat es angetönt, es hat grosse Namen am Start. Vor allem starke World-Tour-Team am Start, das Radio-Shack-Team von Fabian Cancellara oder auch Astana. Und die haben auch für Tempo gesorgt. Aber es ist ja so, dass seit zwei Tagen, also am Samstag, dann Tour de Suisse anfängt. Und das hat natürlich zur Folge, dass der ein oder andere von diesen grossen Namen das wirklich auch als Training benutzt und schon ausgestiegen ist. Unter anderem natürlich ganz grosse Schweizer Aushängeschilder Fabian Cancellara. Er ist ausgestiegen auf der zweitletzten Runde. Oder auch der ehemalige Weltmeister, der Italiener, der Alessandro Palam.
Sie haben es gesagt, Fabian Cancellara ist ausgestiegen. Ist das gar nicht so ein animiertes Rennen, sondern mehr Trainingsfahrt?
Ja, es ist, kommt drauf an. Es ist natürlich insgesamt das Rennen an und für sich ist schon animiert. Aber es ist immer auf jeden persönlich, wo es drauf abkommt. Fabian Cancellara ist sicher nie mit dem Ziel dahin gekommen, hier zu gewinnen. Für ihn ist es wichtig gewesen, dass er eben jetzt wieder mal Rennen kann fahren. Im Hinblick dann auf Tour de Suisse. Andere sehen das natürlich ganz anders. Ich denke, es hat auch Michael Albasini, der vor 2011 da zu Gippigen gewonnen hat, der mit anderen Ambitionen an den Start gegangen ist, als jetzt eben zum Beispiel der Fabian Cancellara.
Zum 50. Mal, Barbara Golpi, ist ja der GP vom Kanton Aargau ein Jubiläumsrennen. Also, heute ist perfektes Velowetter. Haben wir denn auch ein perfektes Velofest von der Stimmung her, zu Gippigen?
Absolut, ich bin jetzt da ein bisschen abseits, darum ist es so ruhig. Ich bin da bei den Mannschaftswagen oder bei den Auto, wo die Fahrer sind, eben ausgestiegen sind, weil ich am Fabian Cancellara und nachher geräumt bin. Darum hört man da im Hintergrund nicht irgendwie Animationen oder Zuschauer, aber natürlich im Startzielbereich, da geht die Post ab und da werden die Fahrer auch entsprechend unterstützt.
Die Radsporttage, die sind ja nicht nur heute, die gehen noch bis zum Sonntag. Auf welche Highlights freuen Sie sich denn da noch?
Also ganz persönlich denke ich sicher speziell das zweitägige Frauenrennen, das es gibt, mit doch international und auch national ganz der besten Fahrerin oder ganz guten Fahrerinnen am Start. Und sicher auch ganz alltäglich, dass man die guten Fahrerinnen eben sieht auf den Schweizer Strassen und sicher dann natürlich als Flauschrennen, wo für sehr viele Leute ganz wichtig ist, dass man da mal auf dieser Strecke auch schauen kann, wie man selber zu Weg ist. Das sind sicher Sachen, die noch ganz viel Spass machen, die Tage bis zum Sonntag.
Danke, Barbara Golpi, live von der Gippiger Radsporttag. Sie ist Sportredaktorin von Schweizer Radio und Fernsehen. Schon früher am Nachmittag war für uns Nora Pfund zu Gippigen gewesen. Sie hat sich unter das Volk gemischt und ein paar Fragen gestellt.
Darf ich Sie fragen, wieso Sie an das Rennen kommen? Ich sehe, Sie sind da auch im Radl-Dress.
Meine Frau ist von hier unten, von Felsenau, das ist gerade da vorne. Ich bin Sport machen am Morgen. Dann habe ich ein Wagen gewusst, wo ich nicht umziehen. Ich sagte, komm, wir gehen gerade.
Ja, ich bin früher selber auch schon Rennen gefahren und ja, als ich gelesen habe, dass das jetzt das Wochenende ist, habe ich heute gedacht, ja, schön Wetter, mache das Türchen und komme hier hin.
Wie die Zeit, weil ich pensioniert bin.
Ja, ich bin hier zu Gippigen aufgewachsen und bin wieder zurück in meine Heimat gekommen nach der Lehre. Und das war einfach immer das Fest vom Jahr.
Extra Weg noch heute.
Für uns ist es ein riesen Anlass, vor der Haustür, ein grosses Fest. Und wir geniessen das natürlich.
Vom Gippiger Sportfest jetzt zu etwas, wo nicht unbedingt ein Fest ist. Ein Streik macht nämlich Schlagzeilen. Seit dem Montag ist der Tankstellenshop vom Spar zu Baden zu. Die Hälfte der Belegschaft streikt. Die Gewerkschaft Unia vertritt sie und sagt, die Arbeitsbedingungen seien sehr schlecht. Die Firma Spar entgegnet, die Löhne und Arbeitszeiten seien im üblichen Rahmen. Die Firma will erst diskutieren, wenn der Streik vorbei ist. Der Laden ist momentan blockiert, die Firmenleitung kommt nicht rein und auch nicht Angestellte, die eigentlich arbeiten wollen. Es ist also eine vertragte Situation rund um den Streik. Der Thomas Geiser ist Professor für Arbeitsrecht an der Universität St. Gallen. Ich wollte von ihm wissen, ob man in der Schweiz überhaupt streiken darf.
Jawohl, in der Bundesverfassung ist Streikrecht verankert. In der Schweiz selbstverständlich darf man streiken.
Bei welchen Gründen darf man denn streiken? Steht das auch in der Bundesverfassung?
Jawohl, der Streik muss sich um etwas drehen, das in einem Gesamtarbeitsvertrag geregelt werden kann. Also um Arbeitsverhältnis, um Arbeitsbedingungen. Der Streik ist Ultima Ratio, also man muss im Prinzip zuerst verhandelt haben, versucht haben, das auf andere Weise zu erreichen. Der Streik darf nicht ein Vernichtungsstreik sein, sodass man die Gegenpartei damit vernichtet. Schädigen darf man sie aber nicht vernichten.
Jetzt gehört man bei dem Konflikt zu Baden-Dettwil, bei dem Sparladen, auch die Drohung von der Firmenleitung, dass die Streikenden entlassen würden. Ist denn das zulässig?
Also das ist zumindest heikel. Die Frage, die sich stellen kann, ist, ob die Kündigung denn allenfalls missbräuchlich ist, weil sie wegen der Ausübung von einem verfassungsmässigen Recht ausgeübt worden ist.
Wie ist es denn mit dem Lohn? Angenommen, die Angestellten streiken der Woche zwei, kommen sie in dieser Zeit dann auch den Lohn über oder muss eine Gewerkschaft, die sie vertritt, den Lohn zahlen?
Während einem Streik ruhen die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis. Das heisst, der Arbeitnehmer muss nicht arbeiten, weil er eben streikt. Und der Arbeitgeber muss den Lohn nicht zahlen. Ob die Gewerkschaft denn den Lohn ersetzt oder nicht, ist eine andere Frage. Zu beachten ist aber, dass bei den nicht streikenden Mitarbeitern von einem Unternehmen denn die Lohnzahlungspflicht natürlich weiter besteht, weil die ja ihre Arbeit anbieten und die Arbeitgeberin einfach die Arbeit nicht annimmt, weil im Moment der Laden zu ist.
Eben, zu Baden-Dettwil ist der Laden zu. Also dort arbeiten 21 Leute, die Hälfte davon macht am Streik mit. Die andere Hälfte kann aber offenbar nicht arbeiten, weil der Laden physisch blockiert ist. Auch die Firmenleitung kommt dort nicht rein. Ist das denn auch ein Teil vom Streikrecht, dass man wirklich Gebäude blockiert?
Also das ist eine sehr heikle Frage. Sie haben grundsätzlich können nicht aus dem Streik ableiten, aus dem Streikrecht ableiten, dass man jetzt auch einfach sozusagen das dicht machen. Sie können aber sehr wohl selbstverständlich beispielsweise Arbeitnehmer, die von außen kommen, die von einem anders kommen, darauf aufmerksam machen, dass die jetzt eigentlich als Streikbrecher arbeiten würden und die natürlich darauf aufmerksam machen, auf die eigenen Forderungen etc. Und die Abgrenzung, was dort jetzt eine unzulässige Behinderung ist, im Sinne von einem Hausfriedensbruch allenfalls, Nötigung etc. etc. und was noch durchaus eine zulässige Manifestation vom Willen ist, vom Meinungsäußerung etc., Demonstrationsfreiheit, das ist relativ schwierig zu ziehen im Einzelfall.
Sagt der Thomas Geiser, er ist Professor für Arbeitsrecht an der Universität St. Gallen. Wie lange das der Streik in Dettwil noch dauert, das weiss man momentan nicht. SRF 1, Regionaljournal Aargau-Solothurn. Es ist 16 Minuten vor 6. Der Kanton Solothurn hat ein Gedächtnis und das heisst Zentralbibliothek Solothurn. Hunderttausende von Büchern lagern dort, historische Dokumente und auch CDs. Genau heute hat das Solothurner Gedächtnis Geburtstag. Die Zentralbibliothek wird 250 Jahre alt. Was ist an dem 6. Juni 1763 denn genau passiert? Der Marco Jacki ist dieser Frage nachgegangen und war zuerst in der Solothurner Altstadt gewesen.
Ein Brunnen plätschert. Eine Schulklasse wandert vorbei. Lieferwagen fahren durch. Früher wären es auch ein Ross und Wagen gewesen. Früher, als Solothurn noch eine Stadtrepublik war. Ist hier vor dem Solothurner Rothaus. Was hier vor 250 Jahren passiert ist, das wissen die wenigsten, die heute nebendurch laufen. Ich treffe darum den Patrick Bohrer. Er arbeitet in der Katalogabteilung der Zentralbibliothek. Patrick Bohrer, wir stehen hier vor dem Solothurner Rothaus, wo heute manchmal der Kantonsrot tagt. Was ist da passiert am 6. Juni 1763?
Der Peter Victor Besenval von Brunstadt, der war Generalinspektor von der Schweizer Truppen in Frankreich. Der hat seine Bibliothek 924 Band der Stadt und der Ökonomischen Gesellschaft von Solothurn zum Geschenk gemacht.
Am 6. Juni?
Am 6. Juni hat der Roth das Geschenk angenommen. So steht es im Rothsmanual.
Es waren über 900 Bücher, die dann auch eben im Rothaus aufbewahrt wurden. Es sind auch nachher noch andere Familien gekommen und haben das auch gemacht.
Die Familie von Roll und vom Stahl haben sich sehr gleich angeschlossen mit grossen, wichtigen Schenkungen.
Wieso haben die Patrizierfamilie den Solothurner ihre Bücher geschenkt?
Sie haben sich davon eine verbesserte Position im politischen Leben von Solothurn erhofft.
Das ist ja auch eingetroffen?
Also es hat ihnen jedenfalls nicht geschadet.
Was sind denn das für Bücher gewesen? Was sind die ersten Bücher gewesen vor 250 Jahren, die hier nachher im Rothaus aufbewahrt wurden?
Einerseits Kostbarkeiten, wie zum Beispiel die Historienbibel, die heute zu den grössten Schätzen der Zentralbibliothek gehört, aus dem 15. Jahrhundert. Andererseits praktische Ratgeber zu landwirtschaftlichen Themen wie Schafzucht und Obstbau.
Wieso landwirtschaftliche Themen? Siederalpenzucht ist ja auch dabei gewesen, glaube ich.
Wenige Jahre vorher ist die Ökonomische Gesellschaft von Solothurn gegründet worden, die sich der Förderung der Landwirtschaft im Solothurnischen verschrieben hat. Und die Schenkung hat gleichermaßen deren wie der Stadt gegolten.
Wer ist denn hier ins Rothaus gekommen und hat die Bücher gelesen?
Das kann man nicht so ganz genau sagen. Es sind aber Bürger von der Stadt Solothurn gewesen, gehobene Schichten, sicher Rotsherren. Es war nicht eine allgemein öffentliche Bibliothek, wie man sich das heute vorstellt.
Nur ein kleiner Kreis hat also überhaupt Zugang gehabt zu dieser Stadtbibliothek im Solothurner Rothaus. Und ein paar Jahre später war das Lesen Vergnügen ganz vorbei gewesen. In der Helvetischen Republik 1798 hat man das Bücherzimmer für etwas anderes gebraucht und die Bücher eingelagert. Wir laufen ein paar Schritte weiter, vom Rothaus zur Franziskanerkirche. Hier nebenan hat man den Bücherhaufen später hergebracht. Ins Kloster, wo allerdings schon dann kein Kloster mehr war. Patrick Bohrer, wir sind hier jetzt vor dem ehemaligen Franziskanerkloster, wo die Bibliothek nachher 1807 eigentlich neu ist eröffnet worden und wo nachher eine schwierige Zeit hat angefangen, weil die Behörden die Bibliothek eigentlich gar nicht gerne gesehen haben.
Am Anfang haben sie sie schon noch gern gesehen. Der Robert Glutz von Blotzheim, der die Stelle als Stadtbibliothekar 1807 übernommen hat, hat aus dem Bücherhaufen wieder eine richtige Bibliothek gemacht, beziehungsweise erstmals eine gut benutzbare Bibliothek mit Systematik und allem. Aber die Behörden haben dann zunehmend Angst gehabt, wenn jeder in dieser Bibliothek einfach alles lesen kann, was er will. Da könnten die Leute auf dumme Gedanken kommen, auf umstürzlerische Gedanken möglicherweise sogar. Es könnte der Sittlichkeit der Jugend schaden und so weiter. Und da haben sie angefangen, Druck auszuüben.
Und Zensur?
Es hat eine kantonale Zensurkommission gegeben, die die Neuanschaffungen streng und immer strenger überwacht hat.
Ein geistlicher Inspektor sogar?
Genau, ein geistlicher Inspektor ist dann später sogar noch eingeführt worden. Und das ist im Robert Glutz als Stadtbibliothekar dann zu viel geworden. Er ist zurückgetreten.
Das heisst, die Leute haben eigentlich gar nicht die Bücher überhaupt dürfen anschauen?
Immer weniger Leute. Es ist immer eingeschränkter geworden, wer die Bücher anschauen darf. Also zum Beispiel die Schüler von der höheren Lehranstalt haben nicht mehr dürfen in die Bibliothek, außer die obersten Klassen.
Die Konservativen waren an der Macht und hatten Angst vor den liberalen Ideen, die in diesen Büchern standen. 1838 haben sich die Liberalen dann trotzdem durchgesetzt und nach dem Umsturz ist alles besser geworden für die Stadtbibliothek. Sie ist ins Gemeindehaus gekommen und dort eine öffentliche Bibliothek gewesen, wie man sich das heute vorstellt. Wir laufen nochmal ein paar Schritte weiter durch die Solothurner Altstadt zum Ambassadorenhof. Neben der Stadtbibliothek hat es hier nämlich noch eine zweite Bibliothek gegeben früher. Patrick Bohrer, wir stehen jetzt vor dem Ambassadorenhof Solothurn. Hier ist ein Büro drin von der kantonalen Verwaltung. 1883 ist hier auch eine Bibliothek aufgegangen. Nicht die Stadtbibliothek, die wir vorhin hatten, sondern die Kantonsbibliothek. Also der Kanton hat selber auch Bücher gehabt.
Anfang 1870er Jahre sind Klöster und Stifte aufgehoben worden. Das war die Zeit des Kulturkampfs. Und die Bücher aus den aufgehobenen Klöster und Stiften hat man irgendwann müssen antun. Man hat sie wollen behalten, die historisch interessanten Bücher, ist aber erst 1883 dazu gekommen, eine Kantonsbibliothek zu eröffnen, zu diesem Zweck.
Jetzt hat man die Stadtbibliothek gehabt, dann hat man die Kantonsbibliothek gehabt. Wie ist es nachher zur Zentralbibliothek gekommen?
1930 haben die beiden fusioniert, weil man gemerkt hat, dass das organisatorisch sinnvoller ist, eine zentrale Bibliothek. Sie sind dann aber räumlich noch nicht zusammengelegt worden, anfänglich.
1958 ist das dann passiert. Die ganze Zentralbibliothek ist gezügelt in ein neues Gebäude. Der Patrick Bohrer von der Katalogabteilung läuft mit mir aus der Altstadt raus zur Biostrasse. Hier, wo ständig Auto und Lastwagen durchfahren, hier ist Zenti heute daheim. Mit all ihren Abteilungen wie Kinder-, Jugend- und Musikbibliothek. Hier wird das Solothurner Kulturerbe bewahrt, hier wird das Wissen gespeichert und vermittelt. Patrick Bohrer, wir sind jetzt hier, wo die Zentralbibliothek seit 1958 ist. Sehr viel Wissen kann ich mir ja heute im Internet holen, Wikipedia und. Wer kommt denn überhaupt noch in eine Bibliothek?
Zu uns kommt ein sehr breites Spektrum von Leuten. Man kann sich noch vor nicht alles im Internet holen. Zu uns kommen Leute von der junge Mutter mit ihrem Kind zum Bilderbüchli in der Kinder- und Jugendbibliothek holen, bis zum Forscher aus England, der eine alte Handschrift anschauen will.
Merkt ihr das gar nicht? Das Internet, das ja andere Teile der Gesellschaft zumindest recht stark verändert hat in den letzten Jahren.
Wir merken es schon. Die Möglichkeit, Musik aus dem Internet herunterzuladen, wirkt sich zum Beispiel auf die Benutzung der Musikbibliothek aus.
Wo weniger Leute kommen?
Das ist so. Aber auch die Musikbibliothek hat Angebote, die das Internet so nicht zu bieten hat. Und alles in allem ist die Benutzung der Zentralbibliothek nach wie vor sehr gut und sogar steigend.
Patrick Bohrer, wir haben jetzt einen kleinen Rundgang gemacht, zusammen durch die 250-jährige Geschichte der Zentralbibliothek Solothurn. Wenn ihr in die Zukunft schaut, gibt es Zenti noch in 250 Jahren?
Vielleicht heisst sie dann zentrale Informationsstelle oder irgend so etwas. Aber es wird auf jeden Fall eine Institution in dieser Art brauchen, weiterhin. Einerseits zur Bewahrung des Kulturerbes, andererseits zur Wissensvermittlung.
Schon klar ist, dass die Zentralbibliothek künftig nicht mehr nur in Solothurn daheim ist. Da hat man keinen Platz mehr für alle Bücher. Darum hat man mit anderen Kantonen zusammen eine Speicherbibliothek geplant im Luzernischen. Aber das ist dann wieder ein anderes Kapitel.
250 Jahre Zentralbibliothek Solothurn. Dazu gibt es heute Abend auch noch einen Vortrag, und zwar am 8. Wo? Natürlich in der Zentralbibliothek.
Zweieinhalbtausend Teilnehmer jodeln vom Morgen bis am Sonntag zu Dieringen um die Witt. Das Nordwestschweizer Jodlerfest rechnet mit 30'000 Besuchern. Jodeln ist wieder in, sagt Helga Schmid vom Jodlerverband. Vor allem Leute zwischen 30 und 50 wollen lernen jodeln. Abgesehen von ein bisschen Musikalität brauche ich es eigentlich nicht.
Ich würde sagen, jodeln kann jeder. Die Frage ist, hat man den Mut, um einfach einmal ein Jodeln vor sich zu lassen? Auch vor den Leuten. Und jodeln ist das Lebensgefühl. Jodeltechnik kann man für sich kann man lernen, wie lesen und schreiben.
Helga Schmid aus Hunzenschwil ist unser Freitagsgast, morgens Abend um 5:30 hier im Regionaljournal Aargau Solothurn.
Und da ist es jetzt knapp 5:54, die Zusammenfassung vom Tag. Zu Auenstein hat heute der Pilot von einem Segelflugzeug viel Glück gehabt. Im Flug ist er nahe an ein anderes Flugzeug gekommen, sein Flugzeug ist darauf aber abgestürzt. Der Pilot hat aber noch rechtzeitig können aussteigen und sich mit dem Fallschirm retten. Bei der Landung hat er sich allerdings leicht verletzt. Die Klinik Barmelweid oberhalb von Aarau will ausbauen. Geplant ist ein neues Haus mit 100 Betten. Damit wird die Klinik fast doppelt so gross wie jetzt. Sie will sich nur mehr spezialisieren auf psychosomatische Fälle. Immer noch wird der Tankstellenshop vom Spar zu Baden-Dettwil bestreikt. Die Hälfte der Angestellten arbeitet nicht, die andere Hälfte wird unterdessen in anderen Filialen beschäftigt. Rechtlich gesehen ist die ganze Sache heikel. Die Gewerkschaft Unia blockiert nämlich den Laden und das erlaubt das Streikrecht eigentlich nicht. Umgekehrt muss die Firmenleitung aufpassen, wenn sie von Kündigungen redet. Zu der Wetterprognose von SRF Meteo mit der Claudia Stocker.
Quellwolken über dem Jura verkehren heute Nacht wieder. Man sieht überall die Sterne. Temperaturen sinken auf rund 10 Grad. Morgen scheint vom Morgen weg die Sonne. Über dem Jura entstehen wieder ein paar Quellwölkchen, die bleiben aber harmlos. Temperaturen morgen 24 Grad der Aarenache und 17 Grad auf dem Weissenstein. Sommerlich bleibt es auch am Samstag. Am Abend und in der Nacht auf den Sonntag entstehen aber zum Teil grosse Gewitter, die nicht nur am Jura unterwegs sind. Der Sonntag selber ist auch gewitterhaft, mit etwas Sonne, dicken Wolken und immer mal wieder einem Regenguss oder eben einem Gewitter.
Regionaljournal Aargau-Solothurn, verantwortlich für die Sendung ist Barbara Meier. Am Mikrofon gehört sie der Stefan Ulrich. Auf dem Internet sind wir zuhause auf www.srf.ch/news und dann dort bei der Region Aargau-Solothurn.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.